HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Yoko Tawada, Gastgeberin Ruth Fühner. Einem größeren Lesepublikum wurde Yoko Tawada vor allem durch zweierlei bekannt. Durch ihren Roman Etüden im Schnee, der 2014 erschien, und dann, als ihr im vergangenen Jahr der Heinrich-von-Kleist-Preis verliehen wurde. In Japan geboren, lebt und arbeitet Yoko Tawada seit vielen Jahren in Deutschland. Ihre Gedichte, Essays, Theaterstücke und Romane sind spielerische, funkelnde, surreale Sprachabenteuer und fast immer noch ein Geheimtipp. Höchste Zeit also, Yoko Tawada besser kennenzulernen. Und am besten beginnen wir mit den Etüden im Schnee. Der Roman erzählt von drei Generationen von Eisbären. Und der jüngste Spross dieser Familie ist Knut. Da klingelt es natürlich in den Ohren, denn gemeint ist tatsächlich jener Knuddel-Knut, der vor ein paar Jahren im Berliner Zoo Furore machte. Yoko Tawada, wie sind Sie zueinander gekommen, die Eisbären und Sie?
Ja, zuerst hatte ich überhaupt nicht vor, über die Eisbären was zu schreiben. Ich fand es schon Knut interessant oder süß, aber das hat mir nichts bedeutet. Aber immer mehr habe ich Zeitungsartikel gelesen, die ganz interessant waren, weil die Menschen interpretieren Tierleben, warum sie was machen oder nicht machen, und das hatte durchaus mit der Gesellschaft zu tun. Zum Beispiel Knuts Mutter, Tosca, hat Knut abgelehnt als Mutter, und da wurde auch ganz wild spekuliert, und eine Theorie war, weil Tosca in der DDR, also im Sozialismus, in einem Zirkus gearbeitet hat, hat sie ihr Mutterinstinkt verloren. Und das fand ich auch sehr interessant, was die Menschen sich da so ausdenken, ne, immer. Und dann dachte ich, gut, dann analysiere ich von der Bärenseite, was die Menschen so denken.
Also das heißt, sie kehren einfach die Perspektive um.
Ja, genau. Und das kann man natürlich nicht. Wir wissen, dass die Tiere keine menschliche Sprache haben. Aber die Literatur war für mich immer so ein Abenteuer gewesen, dass man sich in eine Figur hineinfühlt. Eigentlich ist es ja auch unmöglich, Napoleon oder Karl der Große als Hauptfigur zu stellen, weil wir wissen ja überhaupt nicht, was diese Männer gedacht haben. Aber es ist eine literarische Bewegung, dass man versucht, in eine andere Figur hineinzudenken. Eine Übung, ein Abenteuer, ein Experiment.
Mhm. Und Sie tun das besonders gern mit Tieren. Haben Sie eine bestimmte Affinität zu denen?
Ja, natürlich. Also ich liebe Tiere, und vor allem kleine Kinder haben besonders starke Gefühle gegenüber Tieren. Sie haben Angst oder sie lieben die Tiere ganz, und sie empfinden auch Nähe zu den Tieren oft. Und genau diese kleinen Kinder sind auch offen gegenüber der Sprache. Kleine Kinder können auch Fremdsprache mühelos lernen. Und das heißt, das Gehirn der Kinder ist ein bisschen anders als unser. Und mich interessiert immer beim Schreiben diese Offenheit, also dass man die Grenze zwischen sich und den Tieren überhaupt nicht so wahrnimmt, oder dass man auch gegenüber allen Wörtern, egal ob wir die Bedeutung verstehen oder nicht, dass wir offen und neugierig sind.
Nun schauen nicht nur Knut und seine Mutter Tosca und seine Großmutter auf uns Menschen, sondern sie können ja auch noch ganz viele andere Dinge, die wir gemeinhin Tieren nicht zutrauen. Also Mutter und Großmutter sind schriftstellerisch begabt. Die Großmutter schreibt in Moskau ihre Autobiografie, wird politisch missliebig, wandert nach Kanada aus, da kommt die Tosca zur Welt, die auch schreiben will über andere, und eine Krankenschwester-Existenz ist da auch noch dazwischen. Also das sind ja richtige Grenzgänger, ihre Figuren.
Ja, und ich habe ein bisschen über die sogenannte Migrantenliteratur nachgedacht, weil die sogenannten Migranten kommen aus irgendwoher nach Europa und schreiben zum Beispiel in der deutschen Sprache. Und dann die Leute denken, ja, sie können eigentlich nicht schreiben, genauso wie die Eisbären. Aber sie berichten aus ihrem Land, und besonders gerne wird's gehört, wenn sie berichten, dass es keine Freiheit gab in der Heimat und endlich sind sie in Westdeutschland. Sie sind gerettet, sie haben jetzt ein besseres Leben. Und das ist so ein Muster von Migrantenliteratur. Mein Roman spielt damit vielleicht nur drei Generationen Migranten, aber sie sind halt Eisbären. Sie können nicht schreiben. Doch, sie schreiben autobiografisch und was kommt daraus?
Nun, würde ein normaler westlicher Gutmensch annehmen, Eisbären im Zirkus oder im Zoo, ganz furchtbar eigentlich, die müssten doch Tag und Nacht davon träumen, zurückzukehren in die Heimat, da wo es kalt ist an den Nordpol.
Genau, das ist mir aufgefallen. Ich bin in den 80er Jahren nach Hamburg, also nach Deutschland gekommen überhaupt, damals mitten im Kalten Krieg. Und in Westeuropa war das ein großes Thema, dass man Tiere nicht mehr im Zirkus arbeiten lassen soll. Und so gab es tierfreie Zirkus. Während im Sozialismus war es immer noch sehr wichtig, dass die Tiere unglaubliche Dinge machen, die sie sonst nie machen würden. Und mit Tricks natürlich. Und manchmal vielleicht auch mit Unterdrückung oder Gewalt. Aber das ist dann eine Show. Und also zu zeigen auf der Bühne, dass die Menschen mit der Natur etwas machen kann. Dass die menschliche Zivilisation vielleicht gelungen ist. Aber die dritte Generation Eisbären in meinem Roman, Knut. Knut war frei. Knut musste überhaupt nichts machen auf der Bühne. Es ist kein Zirkustier. Trotzdem habe ich beobachtet, dass Knut bestimmte Bewegungen immer wiederholt hat, wenn das Publikum das toll fand. Also Knut hat reagiert, was die Eisbären eigentlich selten tun, auf das Publikum. Und ich habe mir gedacht, ja, die Künstler machen ja auch manchmal was Ähnliches und auch nicht unbedingt im negativen Sinne. Im Theater zum Beispiel. Ein Schauspieler spricht in einer Weise und kriegt mehr Reaktion vom Publikum. Dann macht er, dieser Schauspieler, bewusst oder unbewusst, in dieser Weise mehr als in einer Weise, die überhaupt keine Reaktion hervorruft. Und so ist es eine Art Kommunikation oder Zusammenspiel zwischen dem Künstler und dem Publikum. Und das passiert auch mit bestimmten Tieren und Menschen. Killer Whales zum Beispiel, der Ockerwal. Ne? Und sie springen manchmal auch im freien Meer. Sie sind natürlich, niemand kann sie zwingen. Aber dann kommen die Leute mit dem Boot und sie freuen sich und schreien. Die Menschen sind ja komisch. Ne? Sie freuen sich, wenn sie da in die Luft springen. Und dann tun sie das nochmal, um zu sehen. Und diese Kommunikation zwischen Tier und Mensch oder Künstler und dem Publikum hat mich sehr interessiert. Und dann geht es ja nicht mehr um die freie Willen oder ob die Künstler oder ein Bär das freiwillig tut oder nicht, sondern da gehen die Sachen ineinander.
Das heißt aber auch, Sie haben Knut tatsächlich öfter mal im Zoo besucht, hier in Berlin.
Ja, aber nicht so oft, als er wirklich klein war. Das habe ich meistens im Internet gesehen, weil da zu viele Leute waren. Und als er noch ein bisschen älter war, größer, also er wurde irgendwann schwerer als 50 Kilo, dann wurde er vom Pfleger getrennt. Und danach habe ich ihn oft besucht, weil er saß dann einsam. Er sah tatsächlich traurig aus. Ich weiß nicht, ob er wirklich
sein
traurig
Pfleger wäre auch gestorben dann, ne?
Ja, genau.
Was ich auch so witzig fand im Bezug auf die Parallele zwischen Migranten und dem Schicksal von Knut und seiner Familie war, dass Knut sich dann durchaus auch vorstellen kann, mit einer Bärin einer anderen Art was anzufangen. Denn es gibt ja auch immer mehr internationale Ehen schließlich.
Genau. Es gibt tatsächlich in Kanada also Mischehe zwischen Eisbären und was für ein Bär?
Also, Grizzly vielleicht?
Ja, vielleicht. Mhm. Ja.
Also, wir merken schon, die Welt von Yoko Tawada ist eine Welt voller Metamorphosen und Verwandlungen. Und da ist es sicherlich kein Zufall, dass auch Ovid zu einem ihrer Titelhelden geworden ist. Opium für Ovid heißt eine ihrer frühen Bücher. Dabei braucht Ovid ja eigentlich überhaupt kein Opium, um auf solche Verwandlungsgeschichten zu kommen, oder? Brauchen Sie auch nicht.
Naja, für mich ist dann Opium die Sprache. Durch Schreiben kommt man im Rauschzustand und dann ist das ein anderes Bewusstsein als im normalen, vernünftigen Zustand. Und bei Ovid ist dann Verwandlung nicht so was Schönes wie bei mir, weil zum Beispiel Daphne verwandelt sich in den Baum, damit sie nicht vergewaltigt wird. Also Verwandlung als Strategie oder Selbstverteidigung. bei Kafka eigentlich auch. Gregor Samsa verwandelt sich meiner Interpretation nach, damit er nicht mehr zur Arbeit gehen muss, damit er sich nicht mehr opfern muss für die Schuld, die seine Eltern gemacht haben.
Also das heißt, die Verwandlungen haben bei Ihnen einen viel positiveren
Aspekt. Ja, genau,
Aspekt.
Genau. Ich ging aus der Fragestellung aus, warum ist die Verwandlung in Europa so negativ? Wenn ein Mensch nicht einer bleibt, werden die Leute misstrauisch. Und man kann ihm nicht vertrauen, weil er ja immer anders ist oder anders.
Der Werwolf gestern. Zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und die Brüder, die in 7 Schwäne verwandelt werden, das ist dann auch eine Strafe.
Ja,
ne?
Genau.
Die müssen
genau.
wieder zurückverwandelt werden.
Ja.
Wenn man von da aus schaut auf das, was mit Menschen passiert, die sich in einer anderen Kultur heimisch machen, dann unterscheidet sich das ja möglicherweise sehr von dem Blick, den wir so als Klischee drauf haben, wo wir das immer als Schwierigkeit begreifen oder vermittelt bekommen oder als Verlustprozess.
Ja, das ist ein altes Thema von mir eigentlich. In meinem 2. Buch, das ja uralt ist, Das Bad, beginnt damit, dass ein Mensch sich in dem Spiegel beobachtet und stellt fest, jeden Morgen sehe ich anders aus. Das ist, weil unser menschlicher Körper 80% aus Wasser besteht. Und das ist so wie ein Fluss vom Wasser. Und die Gedanken, oder wenn man einen Tag zuvor was Unangenehmes erlebt hat, dann schaut man schon anders, als man glücklich ist. Und was man gegessen hat, getrunken, wie man geschlafen hat. Also unser Körper, selbst unser Körper ist nicht dasselbe immer. Gedanken sowieso, die Stimmung sowieso.
Aber irgendwie gehen wir immer davon aus, dass es so einen festen Ich-Kern gibt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, Yoko Tawada. Eine Frage noch, wenn ich es richtig verstanden habe, Etüden im Schnee ist auch ins Chinesische übersetzt worden. Und dabei könnte man sich gut vorstellen, dass so eine Parodie auf eine Diktatur da nicht so gut ankommt.
Ja, also das war ganz witzig. Das ist ein kleiner Verlag, chinesischer Verlag, ganz engagiert. Und sie haben viele Projekte gehabt, besonders über die Geschichte, japanisch-chinesische Geschichte, Beziehungsgeschichte, was ein schwieriges Thema ist. Und wollten sie Bücher machen, aber in China muss man jedes Buchprojekt auch genehmigen lassen von der Regierung. Und sie haben immer nein, nein, nein die Antwort von der Regierung gekriegt. Und dann waren sie fast verzweifelt. Und dann hatten sie Idee, ich weiß nicht warum, meine Etüden im Schnee zu machen. Und dann war es sofort okay. Eisbären, okay. Das ist dann scheinbar so, wenn ein einziges Wort Dalai Lama da gestanden wäre, dann wäre es ja sofort verboten gewesen. Aber weil es um die Eisbären geht, gibt es keinen Grund, das Buch zu verbieten.
Schon die Pandabären wirken ja auch völkerverbindend.
Ja, ich habe ja auch da drin, haben die nicht genau gelesen, glaube ich. Propaganda der Panda-Bär habe ich dann geschrieben. Also ich habe russische Literatur studiert und genau auch die sowjetische Zensur. Das ist ganz anders. In der Sowjetunion waren sie sehr, sehr genau. Das waren Literaturleser, die auch Literatur verboten haben. Und daher war es schwieriger. Aber jetzt scheinbar, es ist dann heutzutage liest keiner mehr die Literatur, aber ich weiß nicht, es ist ganz leicht, man schreibt über die Eisbären, schon kann man alles schreiben.
Ja, vielleicht haben die Chinesen aber auch erkannt, dass in dem Roman auch eine Parodie auf den Westen drinsteckt,
ja,
ne? Der
das,
sich immer
ja,
so viel
stimmt.
besser dünkt.
Das ist
vielleicht
wahr.
Waren sie ganz klug.
Das ist wahr. Das habe ich in der Tat getan, weil über den Osten von früher lustig zu machen, das wäre ja gar keine Kunst. Ne? Das wäre ja, also das kann ja jeder. Und ich wollte eigentlich auch über den Westen lustig machen.
Yoko Tawada, es ist Zeit für die erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Ein Konzertsatz für 4 Klaviere von Johann Sebastian Bach. Was verbinden Sie mit dem? Warum mögen Sie den?
Also Bach liebe ich sowieso. Aber dieses Stück ist besonders gut, wenn das Wetter schlecht ist. Ich habe lange in Hamburg gelebt und egal wie schlecht das Wetter ist, wenn man dieses Stück hört, dann kommt das Licht und der Raum wird größer. Mein Zimmer war klein, aber jeder Raum wird größer und dann kommt so viel Licht rein.
Thank you.
Das war der erste Satz des Konzerts für vier Klaviere von Johann Sebastian Bach mit Michel Béroff, Jean-Philippe Collard, Bruno Rigouteau und Gabriel Tacchino. Begleitet wurden die vier vom Ensemble Orchestral de Paris unter Jean-Pierre Vallès. Mitgebracht hat diese Musik in den HR2-Doppelkopf Yoko Tawada, eine Nomadin zwischen den Sprachwelten, geboren in Tokio, seit langen Jahren behaust in Hamburg bzw. Berlin und ständig anderswohin unterwegs, seit sie als 19-Jährige aus Japan aufbrach mit der transsibirischen Eisenbahn Richtung Westen. Was hat sie damals weggezogen von zu Hause?
Die Literatur. Also ich war eigentlich ein Kind, das überhaupt nicht gerne verreist habe und am liebsten immer in meinem Zimmer Bücher gelesen habe. Aber ich habe gerne europäische Literatur gelesen, besonders russische. Und eines Tages habe ich gedacht, ja, wenn ich mich in den Zug setze, jetzt in diesem Fall die transsibirische Eisenbahn, dann bin ich ja tatsächlich in Europa oder auch unterwegs. Also dort, wo diese Literatur spielt, das fand ich unglaublich, diese Vorstellung. Und dann wollte ich das einmal machen. Aber wenn man einmal so eine große Reise macht, dann findet diese Reise gar kein Ende mehr. Das wusste ich nicht. Und seitdem bin ich unterwegs.
Ihr Vater war Buchhändler. Sie haben mit 12 ihren ersten Roman geschrieben, fotokopiert und verteilt. Und schon das erste Schriftzeichen, das ihren Namen bildet, also im Deutschen die erste Silbe, nämlich Jo, ist ja so eine Art Mission, oder? Heißt unter anderem auf Papier geschriebene Worte, habe ich gelesen.
Ja, das ist wahr. Also in Japan haben viele Kinder Namen wie Tugend, Schönheit, Klugheit und solche Bedeutung haben. Und das fanden meine Eltern peinlich, weil das kann ja sein, dass das Kind überhaupt nicht schön aussieht oder nicht klug ist. Und heißt das trotzdem so, das wäre ja peinlich. Also etwas Neutrales, was nichts bedeutet. Und so haben sie das Zeichen ausgesucht. Dieses Zeichen bedeutet auch Blatt vom Baum. Das hatten sie eher im Kopf, glaube ich. Aber Blatt, auch in der deutschen Sprache, ne? Blatt Papier, und kommt man schon zum Schreiben.
Anzukommen in Deutschland, in der deutschen Sprache, in der Sie schließlich auch promoviert haben, das hieß ja auch heimisch werden in einer vollkommen anderen Schriftwelt. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Vielleicht nicht ganz so exotisch wie ein Deutscher oder eine Deutsche in Japan jetzt nur noch japanische Schriftzeichen schreiben müsste und kein Alphabet. Weil in der japanischen Sprache gibt es sowieso drei Schriftzeichen. Also eins ist dann chinesische Ideogramme und das andere ist japanische phonetische Schriftzeichen. Die muss man sowieso immer mischen, um einen einzigen Satz zu schreiben. Und Alphabet sieht man ja auch überall. Bevor wir lernen das offiziell in der 6. Klasse, also ich zumindest. Aber vorher hat man schon so viel davon gesehen auf dem Markenzeichen, im Laden, in den Werbungen. Die sind ein Teil vom Leben und an sich nichts Exotisches. Nur ich fand diese Vorstellung, dass man nur diese 26 oder wie viel das sind, nur Alphabet benutzt und nichts anderes benutzt, um die ganzen Gedanken darzustellen. Das fand ich schon unglaublich, wie eine Magie. Weil ich meine, Nietzsche oder Karl Marx oder Freud oder was weiß ich, die haben alle auch keinen einzigen extra Buchstabe gebraucht, um die Bücher zu schreiben. Das ist doch unglaublich, oder?
Die Schreibmaschine wurde zu ihrer Sprachmutter. Wie sollen wir das verstehen? Die mit diesen 26 Zeichen und den paar Zeichen, die dann da noch dazukommen. Ja, Ausrufezeichen, Anführungszeichen und so weiter.
Ja, das war, also ich habe am Anfang in Deutschland, das heißt in Hamburg, im Büro gearbeitet, neben Studium. Und das war die Endzeit der Schreibmaschinenphase, glaube ich. Dann kam Computer. Ich habe die Maschine, die robuste Schreibmaschine, sehr geliebt. Also das ist so ein vertrauenswürdigen, kräftigen Körper auf dem Schreibtisch, ne? Und man tippt und alle Buchstaben sind da. Das hat was Beruhigendes. Beim Computer weiß man eigentlich überhaupt nicht, woher die Buchstaben kommen. Sie erscheinen im Bildschirm, aber woher kommen sie? Weil man kann ja, mit dem Computer kann man ja auch Japanisch schreiben. Da sind ja Tausende, Zehntausende von Buchstaben drin und sie sind in Wirklichkeit nicht drin. Aber Schreibmaschine ist ja noch was Mechanisches und die Buchstaben sind da. Und dass ich dann so wie ein Mutterkörper. Also die Mutter hat man ja auch nicht abstrakt, sondern wenn man zur Welt kommt, erstens als Körper, als Konkretes, was man anfassen kann. Und das ist dann zumindest in einem Text von mir, im Talisman, habe ich das so beschrieben, mein Text über die Schreibmaschine.
Mit der kann man eine zweite Kindheit dann erleben. Oder haben Sie eine zweite Kindheit erlebt?
Ja, beziehungsweise ich befinde mich dauerhaft in einer Kindheit, die nie enden will. Aber auch andere Leute, die erwachsen sind, wenn sie als junger Mensch oder vielleicht auch als alter Mensch eine Fremdsprache lernt, und zwar eine ganz entfernte, exotische Sprache, hat man doch das Gefühl, dass man wieder ein Kind ist. Man hat dann, man weiß nichts und orientierungslos, neugierig. Und ein kleines Wort könnte auch eine große Freude machen, weil das nur so witzig klingt oder eine überraschende Bedeutung hat. Also man entdeckt die Welt neu. Und in diesem Zustand war ich.
Und jetzt können wir auch diese Perspektive wieder umdrehen, die von der deutschlernenden Japanerin Yoko Tawada zu uns deutschen Leserinnen und Lesern, die mit ihrer zweiten Kindheit konfrontiert werden. Und zwar dadurch, dass sie uns helfen, eigentlich Gedanken und Worte wieder voneinander zu trennen. Also Sie haben mal gesagt, in der Muttersprache klammern sich die Gedanken so fest an die Worte, dass weder die ersteren noch die letzteren frei fliegen können. Und Sie befreien die eigentlich durch Ihren fremden Blick auf unsere Sprache wieder voneinander.
Ja, aber ich müsste auch sagen, dass der fremde Blick allein hilft nicht. Es gibt ja so viele Ausländer in Deutschland, die Deutsch lernen. Und sie sind so ernsthaft damit beschäftigt, diese deutsche Sprache zu lernen. Da gibt's nichts zu lachen. Vielleicht manchmal, aber nicht so viel. Man möchte keinen Fehler machen. Und es gibt so viel zu lernen. Das ist eher Stress und keine kindliche Freude. Da lachen sie mich vielleicht aus. Aber ich hatte vorher meine Ansicht über die Literatur, was macht die Literatur, was macht die Poesie? Für die Poesie ist der Klang der Sprache wichtig, manchmal wichtiger als die Bedeutung. Oder die Buchstaben sind interessant für die avantgardistische Kunst und auch für die Poesie, konkrete Poesie zum Beispiel, unabhängig von der Bedeutung. Also dieses Trennen von Buchstaben, Schriftzeichen oder die Musik, der Klang der Sprache von der Bedeutung, das hatte ich schon, bevor ich Fremdsprache gelernt habe, als Konzept für die Kunst. Deshalb konnte ich das genießen, so sehr Fremdsprache zu lernen. Man braucht eigentlich viel mehr Berührung mit der bildenden Kunst, Musik oder Literatur, um eine Fremdsprache schnell oder erfolgreicher oder mit mehr Freude zu lernen.
Wir machen das jetzt mal konkret an einem Beispiel, was ich besonders liebe von Ihnen, Yoko Tawada, nämlich die Übersetzungen. Was steckt da alles drin?
Also als erstes fällt mir natürlich Seezunge. Das habe ich in Hamburg gegessen zum ersten Mal. Damals war es noch teuer und ich hatte einen Job als Dolmetscherin und konnte mitessen. Und Seezunge fand ich interessant als Wort, weil das ist eine Zunge, die im Meer schwimmt. Dieses Bild vergesse ich nie. Und dann Übersee. In Japan ist ein Übersee, Amerika ist Übersee, so eine fremde Kultur, aber dazwischen ist Wasser. Also Frankreich ist zwar auch eine andere Kultur, aber dazwischen ist dann doch nicht See. Und dann Zungen. Also meine Zunge wurde sehr plastisch oder spürbar, als ich gelernt habe oder als ich versucht habe, Deutsch zu sprechen. Man muss die Zunge sehr bewusst kontrollieren oder bewegen, um fremde Laute auszusprechen. Die Zunge wächst fast manchmal im Mund, so groß, dass man überhaupt nicht mehr den Mund schließen kann. Aber wer die Muttersprache spricht, nimmt die Zunge überhaupt nicht wahr. Alles läuft so automatisch, die Lippen, die Zunge, Gaumen. Man nimmt überhaupt nicht die Sprache körperlich wahr. Aber Fremdsprache macht die Zunge auch wie zu einem Tier. Und dann hatte ich dieses Wort Überseezungen. Und es klingt natürlich, wenn man das Wort schnell ausspricht, wie Übersetzungen.
So, und Yoko Tawada hat Bücher veröffentlicht, die von einer Sprache in die andere übersetzt wurden. Es gibt aber auch Texte von Ihnen, die nur in Japan erschienen sind, solche, die nur in Deutschland veröffentlicht wurden, solche, die nur in einem dritten Land veröffentlicht worden sind. Warum machen Sie das so? Was hat das auf sich mit dieser Veröffentlichungspraxis?
Also, ich weiß es nicht. Ich kontrolliere nichts, sondern ich lasse alles geschehen. Das heißt, wenn ein Text, wenn ich eine Idee auf Deutsch zu mir kommt, dann schreibe ich das auf Deutsch und dann kommt irgendjemand, will das in eine andere Sprache übersetzen. Dann lasse ich einfach diese Menschen übersetzen und dann passiert's. Und mit dem Japanischen genauso. Und dann passiert sowas, dass meine deutschsprachigen Gedichte zum Beispiel alles ins Norwegische übersetzt sind, aber nicht in eine andere Sprache. Oder es gibt einen Roman von mir, einen japanischen Roman, davon gibt es nur polnische Übersetzungen. Und französische und englische Bücher gibt es, wo nur in einem einzigen Buch meine deutschsprachige und japanischsprachige Literatur übersetzt ins Englische oder Französische zusammen drin sind. Und so entsteht diese nicht geordnete, nicht kontrollierbare, sehr persönliche, chaotische Verhältnisse.
Und das heißt aber auch, es gibt nicht viele Menschen, die ihr komplettes Werk kennen, außer Ihnen.
Ja, manche Leser von mir sagen, ja schade, ich kann ja gar nicht alles von Ihnen lesen und so. Aber ich denke, selbst ein einziger Text, den kann man nicht voll lesen. Und dabei, da sind unzählige Bedeutungen drin. Je nachdem, wer wann das Buch liest, kommen immer wieder neue Bedeutungen. Das heißt, es gibt sowieso keinen Mensch, der alle Texte von einem Autor kennt und auch nicht ein Buch von einem Autor kennt. Literatur ist sowas für mich, was dann von alleine auch wächst in alle Richtungen, unkontrollierbar und sich verwandelt. Also so kommen wir wieder zum Thema Verwandlung, unfassbar.
Und es kann sich bei Yoko Tawada auch in Musik verwandeln. Wir hören jetzt was von einer Pianistin, mit der Sie zusammenarbeiten, nämlich Akita Kase zusammen mit Alexander von Schlippenbach. Sagen Sie uns ein bisschen was über Ihre musikalische Ader?
Ja, Akita Kase kommt aus der klassischen Musik, aber spielt Jazz, Free Jazz, improvisiert, aber sie komponiert auch. Und wir machen jedes Jahr mindestens einmal so eine Lesung, Performance, Lesung, also Text, Musik, Performance könnte man vielleicht sagen, dass ich meine Gedichte vorlese und sie spielt entweder improvisiert oder sie komponiert mit meinen Texten. Und sie kommt auch aus Japan, lebt in Berlin und hat sehr viele, auch viele andere Musikprojekte. Und das inspiriert mich auch sehr, weil Musiker denken ja ganz anders als wir. Also ich bin dazwischen Literaturwissenschaftlern und Musiker. Weil die Literaturwissenschaftler oder Kritiker, wenn sie Vortrag halten, dann denken sie nur an den Inhalt. Während die Musiker sagen sowas wie, jetzt haben wir was Schnelles gespielt, deshalb muss was Langsames jetzt kommen. Egal, worum es sich handelt. Und das fand ich so interessant.
Die Jazzgruppe um Akita Kase und Alexander von Schlippenbach war das. Gast im HR2-Doppelkopf bei Ruth Fühner ist heute die Schriftstellerin Yoko Tawada. Über das erste der beiden Schriftzeichen, aus denen ihr Vorname besteht, haben wir schon gesprochen, das Jo. Jetzt kommen wir zum zweiten, nämlich Ko. Und Ko, das bedeutet unter anderem Kind, aber es kann auch Philosoph heißen. Und tatsächlich führen viele der leichthändigen Sprachspiele von Yoko Tawada direkt aufs Feld der Philosophie. Zum Beispiel dieses. Zitat: Eines Tages entdeckte ich das Wort Ich mitten in dem Wort Nichts. Also das Nichts ist der Raum, in dem das kleine Wort Ich wohnt. Frau Tawada, da führt eine zufällige Buchstabengleichheit ins Zentrum eigentlich des Philosophierens. Was war das für eine Entdeckung mit der deutschen Sprache?
Naja, ich weiß es nicht. Ich habe es als Spiel getrieben vor allem, aber ich denke, dass ich, also ICH, deshalb oft in vielen Wörtern vorkommt, nicht nur in nichts, sondern auch Licht und Schlicht und also das sind ganz viele Wörter, weil das in dieser Sprache so ein musikalische Bauelement ist, was ja wichtig ist. Und nur aus dem Grunde heißt ich, ich und aus keinem anderen Grund. Wenn das so ist, dann ist dieses Ich auch musikalisch begründet. Und man muss ja nicht sagen, dieses Ich im Zentrum, ich sehr wichtig, das Zentrum der Welt. Nein, gar nicht. Das ist ein ja, was Musikalisches, was eine Sprache braucht.
Wenn wir dem Klang nachlauschen oder wenn ich ihm nachlausche, dann hat das ja sowas von einem Aufzischen eigentlich. Etwas, was ganz kurz, ganz hell ist und dann schon wieder in sich zusammenbricht und verlöscht.
Ja, das ist eine sehr gute Interpretation. Weil man versucht ja auch immer ich zu sagen, also ich denke und mir an mir. Ich glaube, ich bin so ein Mensch und man versucht ständig mit diesem Wort, dieses Ich präsent zu machen in dieser Welt, weil das nicht da ist. Also das ist dann, wenn das immer selbstverständlich da wäre, müsste man nicht immer von Ich sprechen, aber das tut man, weil das sofort verschwindet. Mhm.
Jeden Morgen, wenn in das Bad der Mensch in den Spiegel schaut, ist da ein anderes Ich. Das Japanische, habe ich gelernt, kennt das Wort Ich überhaupt nicht. Wie sprechen Sie dann von sich auf Japanisch?
Beziehungsweise, also Personalpronomen Ich gibt es nicht, aber das Wort, das sind Hauptwörter, ganz normale Wörter, die Ich bedeuten. Es gibt davon ganz viele, mindestens 20. Und je nachdem, in welcher Situation man ist, man spricht offiziell, oder man spricht privat, oder ist das, wer da spricht, ist ein kleiner Junge oder ein Mädchen, oder es ist ein Dialekt, was weiß ich, gibt es ganz viele Wörter für ich.
Und könnten Sie die alle benutzen, oder gibt es welche, die Ihnen zum Beispiel als Frau nicht zustehen?
Ja, es gibt, Boku und Ore werden nur von den Männern benutzt, aber genau deshalb können die Mädchen damit spielen. Es gibt Mädchen, die bewusst diese Wörter benutzen. Und dann ist das ein Zeichen, ich spreche jetzt als Junge. Und so wird kein Wort von vielen Ichs niemals als identisch mit ich selbst genommen, sondern eine Rolle. Als Rolle kann natürlich eine Frau auch ein Mann spielen und ein Mann auch eine Frau. Und man spricht auch in der dritten Person oft.
So wie Ihr Knut in dem Roman Etüden im Schnee, von dem wir eingangs gesprochen haben. Der schreibt ja zuerst über sich auch als er.
Ja, ich glaube, von sich in der dritten Person zu sprechen, ist dann natürlicher als in der ersten Person, denke ich. Weil auch hier in Deutschland ganz kleine Kinder sagen ja manchmal, also wenn die Mutter zu dem Kind Peter sagt, dann sagt das Kind, ja, Peter will das aber nicht. Und so, das kommt ja schon von, also spontan vor. Und bis das Kind begriffen hat, dass man immer von sich mit, also ich, von ich sprechen muss, das ist ein Lernprozess und das mit was wird erreicht, was geht verloren dadurch und das ist immer noch meine Frage. Schon spannend finde ich das. Und ich jetzt, wenn ich spreche, sage ich immer ich, aber empfinde ich das wirklich als erste Person oder benutze ich das als dritte Person? Also Empfindung und was aus dem Mund kommt, ist ja auch nicht identisch immer. Und das ist ja auch, ich ist ja austauschbar, weil ich sage von mir, ich rede von mir und sage ich, und aber Sie sagen ja auch ich. Also das ist auch, was Knut in meinem Roman gedacht hat. Das ist ja überhaupt nicht originell, weil jeder, vom König bis zum Bettler, Mann, Frau, alt, jung, jeder kann von sich, mit dem Wort, ne? Also jeder ist ein Ich und das ist überhaupt nicht das uninteressanteste Wort überhaupt. Das bedeutet gar nichts dadurch. Und wenn ich von mir Joko sprechen würde, Joko denkt jetzt, und das ist ja wenigstens ein bisschen nicht ganz austauschbar.
Schauen wir nochmal auf den Unterschied zwischen Ihren beiden Sprachen, Deutsch klingt plastisch, wie Architektur bekommt beim Sprechen einen Körper, sagt Yoko Tawada, und Japanisch sei wie Wasser. Können Sie das ein bisschen erklären?
Das empfinde ich nur. Vielleicht ist es anders für andere Leute. Aber wenn ich auf Deutsch etwas sage, und das ist ja auch für mich die zweite Sprache, das spielt auch eine Rolle, ich bilde einen Satz mit Wörtern und die steht dort als eine absolute Aussage von mir. Ob das stimmt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ich habe das gesagt und hingestellt. Und die anderen können sagen nein oder ja oder aber und. Aber das steht fest, konkret, wie ein Gebäude. Während Japanisch hat so viele, wenn man ein Wort für ich ausgewählt hat, ist das schon eine Reaktion auf die Situation, auf den Sprecher gegenüber, auf alles, was da drumherum ist. Und das verschwächt den Charakter, dass das von mir etwas Bestimmtes ausgesagt wird, egal was die anderen sagen. Das ist schon ein gemeinsames Sprechen, auch wenn ich alleine diesen Satz sage. Und ich könnte überhaupt nicht sagen, also in der Schriftsprache schon, aber in der gesprochenen Sprache, es ist 3 Uhr.
Sprache prägt auch Gesellschaft. Wie würden Sie das jeweils fürs Deutsche und Japanische an der Sprache festmachen? Was für ein Gesellschaftsmodell oder Bild oder was für eine Gesellschaftsauffassung steht das? Was für eine Haltung zur Welt?
Ja, also die deutsche Sprache, leider gibt es sowas wie eine falsche Globalisierung. Deshalb ist es ja, also ich erzähle jetzt wie eine alte Frau. Ja? Also Deutschland ist ja auch nicht mehr das, was ich dann empfunden habe. Weil was ich nie vergessen kann, ist ganz am Anfang in Deutschland in den 80er Jahren. Ich wollte Käse kaufen und dann kannte ich diese Art von Käse nicht und habe die Verkäuferin gefragt, was für ein Käse ist denn das? Dann hat sie erklärt und sagte, aber mir schmeckt das nicht. Und diese Art von Sprechen, dass man erstmal glaubt, dass man die eigenen Geschmack oder Meinung oder Äußerung hat und dass man das dann hinstellen kann, das ist sowas wie ein Handwerkermentalität, habe ich dann damals gedacht, und überhaupt nicht Händlermentalität, nicht asozial, auch egoistisch. Also das kommt nicht von der Sprache, sondern die Gesellschaft hat die Sprache so geprägt oder diesen Charakter weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass es sowas wie die deutsche Sprache oder die japanische Sprache gibt und wer diese Sprache benutzt, ist ein Sklave von dieser Sprache, sondern wir können die Sprache verändern und auch modifizieren, je nachdem, wie die Gesellschaft ist.
Heißt das im Umkehrschluss auch, dass das Spiel mit der Sprache, das Sie betreiben, ein politisches Moment hat?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Weil in der Sprache ist die Geschichte drin, die Geschichte der deutsch sprechenden Menschen. Und ich bin ja, ich gehöre auch dazu, sozusagen, indem ich Deutsch spreche, aber ich kann Deutsch anders sprechen. Und dadurch, nicht nur was ich spreche, sondern wie ich deutsche Sprache benutze, ist schon eine Aussage, was möchte ich da hineinbringen? Oder was finde ich in dieser Sprache schön und hervorrufen oder im Vordergrund stellen und was finde ich nicht schön und diese nicht benutzen. Und so weit kann ich mit der Sprache spielen.
Es heißt eben auch, dem Ernst und den festgefügten Fronten von ich und der andere, gut und schlecht, ein Spiel entgegenzusetzen, das diese Gegensätze ins Tanzen bringt.
Ja, genau. Ich glaube nicht, also dieses das Gute und das Böse oder ich und der andere, das ist nicht unbedingt in der Sprache selbst enthalten, als Möglichkeit schon. Wenn man das will, und dann ja, kann man die Sprache auch so benutzen. Aber viele andere Möglichkeiten sind ja auch in jeder Sprache, auch in der deutschen Sprache enthalten. Und wenn verschiedene Menschen beziehungsweise Menschen, die unterschiedliche Muttersprache haben, deutsche Sprache in ihrer Weise variieren würden. Das ist eine Vielfalt einer Sprache.
Yoko Tawada, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und wir hören die letzte Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Igor Strawinsky, Violinkonzert D-Dur. Was verbinden Sie damit?
Ja, das ist klassische Musik, aber so frech und so witzig, was ja nicht oft der Fall ist bei der klassischen Musik. Und Stravinsky geht davon aus, was eine Geige machen kann. Also, welche Geräusche kann die Geige machen? Welche Musik kann die Geige machen? Und er benutzt das Instrument überhaupt nicht dafür, um seinen Seelenzustand auszudrücken.
Eine Aussage, die sehr gut zu Yoko Tawada passt. Vielen Dank. Wir hören den Geiger Itzhak Perlmann, begleitet vom Chicago Symphony Orchestra unter Daniel Barenboim.